nächsten Vortrag ankündigen. Das ist Cornelius Schumacher. Der ist bei Sude beschäftigt und ist Teamleiter von Suse Studio, mit dem man sich dann sozusagen seine eigene Distribution basteln kann. Und ja, ich werde nach dem Vortrag dann die Fragerunde eröffnen und zu den Leuten laufen und dann können wir dieses Mikro mit benutzen. Danke.
Okay, danke schön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Cornelius Schumacher und ich möchte heute erzählen, wie kommt man in die Cloud? Wie sind die Wege in die Cloud? Ich denke, viele haben die Präsentation vorher eben gesehen von OwnCloud. Die Frage ist jetzt, OwnCloud, wenn ich OwnCloud selber betreiben möchte zum Beispiel, wie bekomme ich das in die Cloud? Und ich möchte auch ein bisschen eingehen darüber, was jetzt eigentlich die Cloud ist, was da so dahinter steckt, was die Technologie ist. Cloud ist ja so ein Begriff, der ein Buzzword, was man immer hört, ist ein ziemlich wolkiger Begriff, da kann man sich viel darunter vorstellen. Da gibt es auch alles Mögliche an Vorbehalten. Ist jetzt Cloud was Gutes, ist Cloud was Schlechtes, ist Cloud das drohende Gewitter oder ist Cloud der schöne Sonnenschein dahinter? Und deswegen möchte ich jetzt erstmal so ein bisschen in die Struktur von der Cloud ein bisschen was erzählen, was ja, man darunter versteht, so die verschiedenen Aspekte ein bisschen klar machen. Es gibt eine wunderbare Definition von dem National Institute of Standards and Technology, die macht natürlich sofort alles klar. Ja, Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources und so weiter und so fort. Die ist gar nicht so schlecht, die Definition. Das Entscheidende ist ja tatsächlich, da kommen Wörter drin vor wie convenient und rapidly. Das heißt, es geht darum, Sachen einfach und schnell zu machen. Und es kommen Wörter drin vor wie on-demand network access. Das heißt, ich kann nach Bedarf darauf zugreifen. Und es geht nicht um einen fixen Pool von Hardware-Ressourcen, die man zur Verfügung hat, sondern es geht um einen verteilten Zugriff, je nachdem, was man braucht. Ein klassischer Weg, um das einzuteilen, wie man Cloud-Lösungen klassifizieren kann und was man darunter versteht, ist dieses Anything-as-a-Service-Modell. Im Endeffekt geht es bei der Cloud darum, Services zu providen, auf verschiedenen Ebenen, die verschiedene Abstraktionsebenen dem Benutzer zur Verfügung stellen. Und üblicherweise unterscheidet man drei Bereiche. Das eine wäre Software as a Service. Das wären direkt Programme, die man direkt in der Cloud benutzen kann, übers Internet, ohne dass man selber irgendetwas selber maintainen muss, irgendetwas selber installieren muss, irgendetwas selber pflegen muss. Ein Beispiel dafür, was sicher jeder kennt, wäre Google Documents. Das wäre jetzt die Textverarbeitung in der Cloud. Da brauche ich keine Textverarbeitung mehr lokal zu installieren, sondern ich benutze einfach meinen Webbrowser, um meine Daten in der Cloud zu editieren. Ich kann die von jedem Rechner aus benutzen. Für mich selber ist vom Betrieb der Cloud her damit überhaupt keine Schwierigkeit mehr verbunden. Andere Beispiele wären zum Beispiel Gmail als Mail-Client, der ja auch immer populärer wird, wo man statt seine Mails lokal mit einem Mail-Client zu verarbeiten, dann einfach das Ganze über den Webbrowser macht. Jetzt mehr aus dem kommerziellen Bereich, Salesforce ist einer der berühmtesten oder bekanntesten Software-as-a-Service-Provider. Die stellen tatsächlich für Geschäfte, Geschäftsprozesse, Kunden, Datenhaltung und so weiter eine Cloud-Lösung zur Verfügung, mit der dann im Prinzip eine Firma das komplette interne Geschäft in der Cloud abwickeln kann und selber überhaupt keine Rechner mehr dafür betreiben muss. Und aus dem SUSE-Bereich, wir haben zwei wesentliche Software-as-a-Service-Angebote auch. Das eine ist SUSE Studio, da werde ich noch ein bisschen mehr erzählen, mit dem man Cloud-Images erzeugen kann. Oder der Open-Build-Service, in dem man Pakete für SUSE online bauen kann, indem man tatsächlich dann die Software-as-a-Service benutzt und selber nicht mehr RPM lokal aufrufen muss. Die zweite Ebene, die man üblicherweise unterscheidet, ist dann eine Ebene darunter, die Plattform as a Service. Da geht es dann nicht mehr darum, Endanwendungen zur Verfügung zu stellen, sondern die Plattform, auf der man Anwendungen installieren kann. Das wäre also zum Beispiel sowas wie Google App Engine oder OpenShift von Red Hat, Windows Azure für .NET, Nojitsu für Node.js, Heroku für Rails. Das sind also Plattformen, auf denen ich Server-Software installieren kann, mich um den Stack darunter nicht kümmern muss, sondern einfach meine Anwendung in der Cloud laufen lassen kann, und dem Benutzer dadurch eben selber die Anwendung zur Verfügung stellen kann. Da muss ich dann schon ein bisschen mehr machen. Dann darunter als unterste Ebene ist die Infrastructure as a Service. Das wäre also wirklich dann die Hardware-Infrastruktur, die in der Cloud zur Verfügung gestellt wird für Leute, die jetzt ihren kompletten Stack selber betreiben wollen. Und da bekommt man dann im Prinzip eine Maschine oder einen Satz von Maschinen, je nachdem, was man braucht, in der Cloud zur Verfügung gestellt. Amazon EC2 wäre ein Beispiel dafür für Cloud Computing, also wirklich Rechenleistung in der Cloud, oder S3 als Storage. Oder Rackspace ist einer der größten Provider. Und da kommt dann auch OpenStack ins Spiel, was eine Software ist, da gehe ich auch noch kurz drauf ein später. Oder die SUSE Cloud, was in der Zukunft von SUSE auch Cloud-Infrastruktur-Produkt sein wird. Oder zum Beispiel der SUSE Linux Enterprise Server auf EC2. Und wenn man diese verschiedenen Dienste jetzt mal so ein bisschen aufteilt in die verschiedenen Management-Schichten, dann kann man das ganz gut unterscheiden. Also um Software laufen zu lassen, braucht man den ganzen Stack. Das sieht man hier rechts, das wäre Software as a Service. Da kommt alles vom Cloud-Provider, die Applikation, die Daten, die werden auch vom Cloud-Provider gehalten, die Runtime, die Middleware OS, der ganze Software-Stack darunter, die Virtualisierung, auf der die Software läuft, und dann auch Server Storage Network, also die ganze Hardware-Infrastruktur, alles als Software as a Service vom Cloud-Provider zur Verfügung gestellt. Dagegen die Plattform as a Service, da ist der Anwender der Cloud, also der Service Provider von der Applikation, muss dann selber die Applikation und die Daten managen, hat aber den ganzen unteren Stack zur Verfügung. Oder für Infrastructure as a Service wäre eben auch die ganze Software, der ganze Software-Stack unter Kontrolle desjenigen, der dann Software anbieten möchte, und der Cloud-Provider kümmert sich eigentlich nur noch um die Hardware. Oder als was hier jetzt nicht abgebildet ist, wenn man selber physikalisch Server betreibt, hat man dann einen kompletten grauen Stack, wo kein Cloud-Provider involviert ist. Vorteile von diesem System, wenn ich Cloud benutze, ich habe Verfügbarkeit nach Bedarf. Das ist einer der ganz großen Vorteile. Ich habe diese sogenannte Elastizität. Das heißt, ich kann, wenn ich Nutzungsspitzen habe zum Beispiel, das einfach mit zusätzlichen Cloud-Ressourcen ganz kurzfristig ausgleichen. Wenn ich, was weiß ich, Beispiel, ich biete ein EM-Tippspiel im Internet ab, da werde ich während der EM Spitzen haben, vielleicht vor dem Finale eine Riesenspitze, und danach wird das Interesse schlagartig nachlassen. Wenn ich dafür eine Serverfarm vorher kaufen muss, dann habe ich die hinterher und brauche sie nicht mehr. In der Cloud kann ich dann tatsächlich nach dem Bedarf im Prinzip auch minutengenau zusätzlich Ressourcen hinzubuchen, mit denen ich dann solche Nutzungsspitzen und unregelmäßige Nutzungsmuster abbilden kann. Damit habe ich also wirklich einen Vorteil, dass ich nur die Hardware benutze, die ich tatsächlich brauche. Und von der technischen Seite her ist das klar, aber der interessante Teil dabei ist natürlich der wirtschaftliche Teil, dass ich da noch nur das bezahle, was ich tatsächlich benutze, und über die Cloud die Abrechnung nach der tatsächlichen Nutzung abläuft. Und damit sowas flexibel ist, was wichtig ist und was wirklich ein Vorteil ist in der Cloud, ich habe dann APIs, mit denen ich darauf zugreifen kann auf meine Cloud, kann zum Beispiel sowas wie zusätzliche Ressourcen buchen, automatisieren, zusätzliche Maschinen hochfahren, und ich kann das Ganze in mein Operations-Modell einbinden, wo ich dadurch, dass ich viel weniger tun muss für die ganze Cloud-Infrastruktur, kann ich tatsächlich mich mehr auf meinen Code konzentrieren und zum Beispiel sowas wie ein DevOps-Modell fahren, so dieses Infrastructure-as-Code-Modell, wo dann Sysadmins und Entwickler gar nicht mehr so weit voneinander getrennt sind, sondern das aus einem Guss abläuft. Und da kann ich mir dann in der Cloud mein Baukasten von Diensten zusammenklicken im Webinterface, je nachdem, was der Anbieter da zur Verfügung stellt, kann mir Load Balancer, Datenbanken und so weiter, oder wenn ich selber Systeme brauche, einfach basteln. Man könnte sich das als Analogie, was ganz eingängig ist, was LAMP für Linux ist, der Stack, Linux, Apache, MySQL, PHP ist als Stack, wo ich dann meine Anwendung drauf laufe und darunter einfach eine komplette Basis habe, jetzt für eine Software. Analog dazu kann man sich die Cloud vorstellen als Plattform as a Service, wo man den ganzen Stack zur Verfügung kriegt, aber nicht auf seinem eigenen Rechner, sondern eben in der Cloud. So, ich möchte nicht verschweigen, dass die Cloud auch Nachteile hat. Nicht alles ist da rosig. Man ist natürlich abhängig von Dienstanbietern. Das heißt, je mehr Dienste ich benutze in der Cloud, desto abhängiger bin ich davon. Das ist was, was ich abwägen muss, wie viel Abhängigkeit ich da selber haben möchte. Und natürlich auch, was mir wichtig ist. Wo sind meine Kerngeschäfte, was sind meine Kernprozesse, wo brauche ich wie viel Kontrolle? Man muss in der Cloud auch, je nachdem auf welcher Ebene man arbeitet, aber insbesondere bei Infrastructure as a Service, für Ausfälle planen. Ein großer Vorteil von der Cloud ist, dass man sehr flexibel ist, man kann sehr schnell Geräte hinzubuchen oder neue, mehr Rechenzeit oder mehr Rechner hinzubuchen. Man muss auch damit rechnen, dass ab und zu mal vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, man muss seine Architektur entsprechend auslegen. Der Vorteil davon ist natürlich, dass ich nicht mehr von sehr teuren, hochverfügbaren Server abhängig bin, sondern einfach da durch die Flexibilität vieles von den Problemen abfedern kann. Und es gibt natürlich auch rechtliche Bedenken, gerade in Deutschland. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass wenn ich meine Daten auf einen fremden Server lege, je nachdem, wo der Server steht, von wem der Server betrieben wird, rechtliche Regelungen da in Kraft treten oder zur Anwendung kommen, wo ich unter Umständen darauf achten muss oder auch unter Umständen gar nicht in der Lage bin, so einen Dienst dann zu benutzen. Datenschutz ist natürlich ein Thema, Sicherheit ist ein Thema. Das heißt, es ist ein Bereich, den muss man sich natürlich anschauen. Man sollte aber da auch, denke ich, nicht mit zu viel Paranoia rangehen, weil es gibt auch Anbieter zum Beispiel, die garantieren, dass die Cloud-Services in Deutschland laufen. Das wäre dann interessant für deutsche Firmen. Jetzt ein bisschen mehr in die Technik rein. Die Grundlage von der Cloud ist Virtualisierung. Das ermöglicht erst dieses sehr flexible Skalieren. Und ja, die Grundidee von Virtualisierung ist einfach, die Hardware zu abstrahieren. Das heißt, ich gehe nicht mehr auf konkrete Hardware, meine Software läuft nicht auf einem spezifischen Rechner, sondern auf einer abstrahierten Schicht, die von einem Virtualisierungssystem zur Verfügung gestellt wird. Und dadurch bekomme ich diese ganze Flexibilität, dass ich eben auf verschiedenen Clouds laufen kann, auf verschiedenen Rechnern und auch schnell hoch und runter fahren kann und ähnliches. Für den Software-Stack ist das transparent. Das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Cloud-Infrastruktur, dass für den Software-Stack das im Endeffekt transparent ist und ich meine Software dafür nicht anpassen muss. Und die ganzen Cloud-Lösungen basieren natürlich auf den verschiedenen Virtualisierungssystemen. Und die großen sind KVM und Xen, VMware und Hyper-V, also die Microsoft und von VMware die Virtualisierung. Das sind so die wesentlichen Systeme, mit denen eigentlich die meisten Cloud-Systeme arbeiten. Technisch steckt unter der Haube der Cloud inzwischen oft OpenStack. Das ist ein Open-Source-Projekt, das seit einigen Jahren existiert, um wirklich Cloud-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das ist inzwischen ein relativ großes Projekt geworden, es sind viele Firmen dabei, unter anderem auch SUSE. Es wurde gerade eine Foundation gegründet, die Entwicklung fördern soll, steuern soll. Und da sind inzwischen sehr viele Industrievertreter dabei, um im Endeffekt, man kann sich das vorstellen, einen Kernel für die Cloud zu entwickeln. OpenStack bedeckt im Prinzip dieselben Funktionsweisen ab, die ein Kernel für einen einzelnen Rechner abbildet, aber für die Cloud. Das ganze Handling von dem Maschinennetzwerkzugriff, all das, was eben als Infrastruktur für die Cloud nötig ist. Gut, und jetzt noch ein weiterer Aspekt, um jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Cloud kann man auf verschiedene Arten und Weisen betreiben. Es gibt die öffentliche Cloud, sowas wie Amazon EC2, die einfach auf einem öffentlichen Server läuft. Kann ich natürlich dann selber abschirmen, aber der läuft außerhalb meiner Firewall. Ich kann aber natürlich auch Cloud-Software innerhalb meiner Firewall einsetzen. Da habe ich die komplette Kontrolle darüber, wer überhaupt darauf zugreifen kann, muss natürlich aber dafür meine Cloud-Infrastruktur selber betreiben. Und das sind so die beiden Modelle. Es gibt natürlich auch Hybridmodelle, dass ich einen Teil meiner Software auf einer privaten Cloud betreibe und einen Teil dann in die öffentliche Cloud erweitere. Da lässt sich also alles Mögliche auch vorstellen. Aber das Wichtige ist, dass ich über diese Trennung zwischen privater und öffentlicher Cloud die Kontrolle darüber gewinnen kann, was meine Software macht, worauf meine Software läuft, was für Infrastruktur da darunter läuft. Der Preis dafür ist natürlich wieder, dass ich dann selber Cloud-Infrastruktur maintainen muss. Ja, und SUSE in der Cloud, wir sind natürlich als Betriebssystemhersteller erstmal für Linux selbst bekannt, aber es gibt immer mehr, was wir auch in der Cloud machen. Und wenn wir jetzt mal so diese private und öffentliche Cloud-Bereich anschauen, zum einen aus Anwendersicht, also dem Endanwender der Software, die in der Cloud läuft, oder aus der Betreibersicht, also demjenigen, der die Software in der Cloud betreibt. Wir haben natürlich unseren Enterprise-Server, auch auf EC2, also auch auf Amazon kann man direkt SUSE-Instanzen von Mid-Maintenance direkt betreiben und die werden direkt abgerechnet dann auch nach Bedarf, nach Gebrauch. Das ist also eine sehr einfache Möglichkeit, eine Enterprise-Grade Linux-Distribution zum Laufen zu kriegen, ohne jetzt vorher groß in Maschinen oder Lizenzkosten investieren zu müssen. Als Software-as-a-Service-End-User-Anwendung haben wir natürlich auch SUSE Studio, wo ich gleich noch ein bisschen was zeigen werde, und den Open-Build-Service, den ich erwähnt habe. Und das Ganze läuft auf eigentlich aller möglichen öffentlichen Cloud-Infrastruktur, also Amazon EC2, was ihr eigenes System ist, aber eben auch auf zum Beispiel OpenStack-basierten Systemen wie Rackspace oder HP sie betreiben. Für die private Cloud, da kann man natürlich auch SLES einsetzen, genauso wie in der öffentlichen Cloud. Wir haben auch von Studio eine Version, die in der privaten Cloud laufen kann. Und wir haben in der Zukunft, wenn wir ein SUSE Cloud-Produkt haben, wo wir dann eben selbst Cloud-Infrastruktur aufsetzen können. Für den Betreiber sieht es dann so aus, man kann die SUSE Cloud selber benutzen oder man kann irgendeines von den anderen Projekten benutzen, was da draußen existiert. Für SUSE, für das Laufen von dem Betriebssystem macht es dann keinen großen Unterschied, was einer der großen Vorteile der Cloud ist. Gut, so viel zur Einführung in die Cloud. Es sieht also tatsächlich gar nicht so gewittermäßig aus, man kann viele schöne Sachen machen in der Cloud. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man in die Cloud reinkommt. Ich habe Software und ich möchte die in der Cloud laufen lassen. Auf den drei verschiedenen Ebenen, die ich vorhin präsentiert habe, kommt man mit verschiedenen Ansätzen ran. Für Software as a Service ist es relativ einfach. Ich muss einfach die Applikation wechseln. Das kennen die meisten wahrscheinlich von diversen Diensten, die sie benutzen im Internet. Ein Problem, was man da natürlich berücksichtigen muss, dass ich die Kontrolle über die Daten abgebe. Kann ich für mich entscheiden, ob ich das möchte, ob das okay ist oder bis zu welchem Maße ich Kontrolle behalten möchte. Und ich muss das Ganze natürlich integrieren mit meinen Systemen, die ich selber betreibe. Das kann schwierig werden. Für Plattform as a Service, das ist üblicherweise ziemlich transparent. Das heißt, ich deploye meine Applikationen nicht mehr auf meinen eigenen Servern, sondern auf Plattformen, die mir die Funktionalität anbieten. Ich muss natürlich dann mit diesen Einschränkungen leben. Für Infrastructure as a Service, das ist eigentlich die flexibelste Variante, weil die am nächsten dran ist an dem physikalischen Hosting. Da kann ich meine Maschinen, die ich im Moment noch in meinem eigenen Serverraum stehen habe, dann in die Cloud verlagern, ohne dass ich an der Software viel ändern muss. Das ist also gerade für einen Anfang keine schlechte Variante. Ich muss natürlich mit den spezifischen Problemen der Cloud, wie zum Beispiel, dass vielleicht auch mein Cloud-Server nicht verfügbar ist, damit muss ich natürlich leben und meine Architektur auch entsprechend ausrichten. Und das Konzept, wie man für Infrastructure as a Service in die Cloud kommt, das basiert oft auf Images, Betriebssystem-Images, weil ich im Prinzip den kompletten Server nehmen kann und verschieben kann. Und auf dieses Konzept, gerade basierend auf Images, möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter eingehen und es mal ein bisschen anschaulich machen. Als Beispiel jetzt, wenn ich eine Webpage laufen lassen möchte in der Cloud. Ich habe die erstmal auf einem physikalischen Server. Da habe ich meine Hardware unten drunter, das ist meine eigene Hardware. Ich habe mein Apache, mein Betriebssystem drunter, die ganze Middleware und ich habe dann oben drüber meine Webpage. Das läuft so, das ist wunderbar, habe ich auf meiner Maschine. Aber wie kriege ich diese Anwendung jetzt in die Cloud rein? Und der erste Schritt dazu wäre, das System zu virtualisieren. Das heißt, ich nehme meine Webpage und mein Betriebssystem und schiebe dann zwischen die Hardware und den ganzen Software-Stack eine Virtualisierungsschicht ein, mit der ich dann von der Hardware unabhängig werde. Und dann habe ich da oben ein Betriebssystem-Image und dieses Image, das kann ich dann in die Cloud verschieben und damit habe ich dann den unteren Teil des Stacks nicht mehr selber am Hals. Wie funktioniert das jetzt? Eine Variante ist einfach manuelles Neuerzeugen von dem System. Das ist jetzt immer so ein Pseudo-SUSE-basierter Code, da müsste ich ein System installieren, Pakete installieren, Daten kopieren, irgendwelche Skripte ausführen. Das kann ich machen, das funktioniert. Wird mühsam, wenn man es öfter machen muss und ist natürlich auch fehleranfällig. Eine Alternative, die wir dafür anbieten, ist SUSE Studio. Mit SUSE Studio kapseln wir das Ganze in einer Webapplikation. Das ist unser Cloud-Dienst, mit dem man Images für die Cloud erstellen kann. Und ich möchte jetzt keine komplette Demo von Studio machen, das wird jetzt ein bisschen zu lang dauern, obwohl es eigentlich ziemlich schnell geht, sondern nur ganz kurz zeigen. Hier so 4 Screenshots, 5 Screenshots aus unserer Web-Applikation. Ich erstelle ein neues System, eine neue Appliance, gebe einen Namen, füge dann Apache hinzu, lade mein File hoch, baue das Image und damit bin ich schon fertig. Dann kann ich das innerhalb von Studio noch testen, da gibt es unser Test-Drive-Feature, dann läuft das. Und da kann ich dann direkt drauf zugreifen und mein Webserver, hier Linux-Tag-Demo, funktioniert. Gut, damit bin ich noch nicht in der Cloud, aber ich habe ein Image. Aber ich kann innerhalb von Studio jetzt gleich dann auf den Button Upload to EC2 klicken. Dann läuft das Ganze auf EC2 in der Cloud und ich habe da denselben Service. Allerdings läuft der jetzt auf einem echten Rechner in der Cloud. Damit habe ich also dein Produktionssystem in die Cloud verlagert. Und wir bieten das nicht nur für einen Cloud an, sondern über eine ganze Variante von verschiedenen Image-Formaten. Ich kann also für EC2 bauen, aber ich kann auch VMware-Images bauen oder Xen-Images oder OVF für VMware auch. Oder auch Disk-Images für Hardware, Preload, ISO, das ist auch für eine Hardware-Deployment. Ich habe also die Flexibilität, weil ich meine Image-Beschreibung innerhalb von Studio abgelegt habe und dadurch verschiedene Systeme erzeugen kann, je nachdem, wohin ich möchte. Also ich habe diese Transparenz gewonnen, diese Abstraktion von der eigentlichen Hardware. So, das ist ein sehr einfacher Weg. Klappt für viele Sachen als Einstieg. Man kann jetzt da noch weitergehen. Und ich möchte noch ganz kurz eingehen auf so ein paar Konzepte, die wir auch unterstützen, die da auch interessant sind. Wir haben ein Kommandozeilentool, mit dem man auch Images erzeugen kann. Das benutzen wir auch innerhalb von Studio als Backend, das heißt Kiwi. Und mit Kiwi habe ich diese Beschreibung des Images als XML-Format. Das ist die Beschreibung, wie das Image gebaut wird. Das sind die Informationen, die wir auch in Studio haben und die können aus Studio auch exportiert werden. Ich kann dann lokal damit weiterarbeiten oder ich kann auch so eine Konfiguration nach Studio wieder importieren. Und das Entscheidende und Interessante daran ist, dass ich wirklich diese Beschreibung, wie mein System aussieht, habe als Einheit. Das kann ich maintainen, da kann ich schauen, wie verändert sich das. Ich kann es reproduzieren, kann Builds machen für neue Systeme, ohne dass ich jetzt mich groß mit manueller Arbeit herumschlagen muss. Es gibt auch ein Tool in dem Zusammenhang. Man kann dieses Kiwi-Konfigurationsfile auch nach Puppet konvertieren. Das heißt, ich könnte dann zum Beispiel auch mit Puppet Maschinen weiter maintainen. Und Puppet hat ja so ein ähnliches Konzept des Konfigurationsmanagements, dass ich im Prinzip die Policies definiere, wie Maschinen aussehen, was die machen sollen. Und Puppet sorgt dann dafür, dass die Konfiguration entsprechend ist. Ich kann also auch dann solche Hybrid-Ansätze fahren, dass ich zuerst ein Image erzeuge mit Studio und dann weiter maintaine mit Puppet zum Beispiel. Also das sind Sachen, die man dann sich zusammen modellieren kann. Und man kann das auch automatisieren. Studio selber bietet auch eine API an. Damit kann ich sowas dann auch leicht integrieren in andere Systeme oder in Prozesse, die ich schon habe, in Skripte, mit denen ich automatisiert solches Systemmanagement betreibe. Gut, und zum Abschluss möchte ich ganz kurz ein experimentelles Feature erwähnen. Das ist also nicht Teil von unseren supporteten Produkten, aber es ist auch ganz spannend. Deswegen möchte ich das hier kurz zeigen. Das ist die System-to-Image-Migration. Das heißt, manchmal hat man das Problem, ich habe ein physikalisches System und das muss ich überführen in ein anderes System. Und Kiwi bietet einen Migrationsmodus an, der das System analysiert, versucht RPMs rauszubekommen, die installiert sind, versucht zusätzliche Files, Konfigurationen zu analysieren und daraus eine Kiwi-Konfiguration zu erstellen, die man dann weiterverarbeiten kann als dieses Template oder als definitive Beschreibung des Systems. Und wenn ich das laufen lasse, da passiert alles Mögliche, was genau ist jetzt gar nicht so wichtig. Kiwi erstellt dann einen Migrationsbericht, sagt also, okay, ich habe hier den Kernel gefunden, ich habe hier gewisse hardwareabhängige Pakete gefunden, die möchte ich vielleicht nicht in jedem Environment haben und versucht dann Daten zu analysieren. Also zum Beispiel auch, ob da ein Git-Checkout ist in dem System, den möchte ich wahrscheinlich nicht in ein Image reinpacken, sondern dann wieder neu auschecken in meinem neuen System. Und das Ergebnis davon ist dann eine Kiwi-Konfiguration, das ist also eine XML-Konfiguration. Was da genau drin steht, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das Wichtige ist, dass diese Beschreibung dann existiert, auf der ich dann weiter arbeiten kann. Gut. Kurz noch, wie SUSE da drin steckt. Wie gesagt, Software as a Service, wir bieten SUSE-Studio.com an. Das ist auch ein gehosteter Service, frei für zu benutzen. Darauf gibt es auch eine Gallery, wo Images veröffentlicht werden. Da findet man diverse Images, die man als Plattform-as-a-Service benutzen kann, so ein Rails-Stack, ein LAMP-Stack oder auch OpenStack. Und OpenStack ist eben unsere Infrastrukturlösung, Open-Source-Software. Da finden sich diverse Images auf der Gallery, die kann man damit ausprobieren. Und der Enterprise-Server ist designed, um der Perfect Guest in allen Systemen zu sein, dass ihm egal, in welcher Cloud ich bin, in welchem System ich bin, der Enterprise-Server eine gute Basis ist. Wer also Interesse hat, susegallery.com, da gibt es eine ganze Menge Images. Das ist jetzt hier mal das Suchergebnis für die OpenStack-Images. Hier haben wir hier auch eine Demo für unser SuseCloud-Produkt. Da findet man aber auch zum Beispiel OwnCloud-Images oder andere Sachen. Gut, und Sie sind eingeladen, unter susestudio.com das Ganze auszuprobieren. Ist ein Cloud-Service, kann man sich einfach anmelden, benutzen, Images bauen, veröffentlichen und auch Feedback geben, zum Beispiel. Gut, vielen Dank.
Dann wollen wir noch kurze Fragerunde machen. Ist ja der nächste Vortragende schon irgendwo? Ja.
Gibt es Fragen? Können wir ganz schnell 2 Minuten Fragen beantworten? Ja, also wir erstellen VMDKs für VMware Player und so weiter und das OVF-Format ist für ESX gedacht. Also damit kann man dann ESX benutzen.
Noch Verständnisfragen oder ähnliches? Ne? Wollen alle?
Ups. Wenn eine Hardwareabhängigkeit dabei reinkommen soll, wie Multipass oder solche Dinge, kriegt man das auch mit in SUSE Studio dann integriert? Weil so ein Server ja doch irgendwo, wenn man den mit SUSE Studio da abbilden will.
Wenn man solche Hardwareabhängigkeiten abbilden will, das geht auch, aber damit bringe ich natürlich wieder Hardwareabhängigkeiten in meine Images, die ich baue, rein. Das heißt, die werden dann auch nicht überall laufen, sondern nur auf der Hardware, für die ich das Image konfiguriert habe. Das kann man schon machen. Man verliert halt ein paar von den Vorteilen, dass ich wirklich auf eine breite Palette von Systemen deployen kann.
Wobei, wenn man jetzt ein einziges Blade schon mal fertig hat und dann auf andere Blades das draufbringen will, würde sich das anbieten, wenn die baugleich sind?
Für sowas würde sich das natürlich anbieten, ja.
Okay.
Gut, noch weitere Fragen? Ansonsten, denke ich, können wir dann auch das beenden, damit der nächste Sprecher auch zusammenrechnen kann. Vielen Dank nochmal.